Es sind noch erfreulich viele und wichtige Fragen hier im Raum, teilweise angesprochen, teilweise noch nicht. Frau Müller, Sie haben dankenswerterweise was gesagt, ob es nicht wichtig sei, einfach auch Geduld zu haben. Und Sie haben in so feiner Weise in der Pause gesagt, dass Sie am Anfang nach der Bekehrung oft so stürmisch waren, ja, voller Leidenschaft für den Herrn, und dass Ihnen klar wurde, wie es wichtig ist, das nicht dem anderen, dem Nächsten abzufordern. Der muss nicht genauso schnell und nicht heute. Da hat Gott seine eigene Stunde vorgesehen. Das ist sehr, sehr wichtig, was Sie uns da sagen. Und doch reicht der Ausdruck Geduld noch nicht, weil ich denke, diese stürmische Liebe zum Herrn, diese Liebe der ersten Stunde ist was ganz besonders Kostbares. Wir sollten also nicht nur zur gemächlichen Geduld ermahnen, sollten klar machen, das ist die Feinheit dessen, was wir immer wieder von Jesus auch hören. Wenn ich mich gut drauf fühle und den anderen bewegen will, komm, geh du auch den Weg, dann kommt's oft nicht immer an, weil es aus dem Eigengefühl eigener Stärke kam. Ich fühle mich heute stark. Und wenn dann eine Ehefrau erlebt, sie wollte so gern, dass ihr Mann doch auch bald mitzieht, kann sie auch einen Reifungsprozess erleben, indem sie ihre heiße Bitte vor den Herrn bringt. Ich will nicht meinen Mann schieben. Ja, du kannst allein. Ja? Aber es ist nicht nur die Geduld, die heiße, leidenschaftliche Gebetsbitte, die ist was Kostbares. Aber nicht immer dem Mann hinwerfen, sondern vor allem dem Herrn. Gell? In diese Richtung. Sehr oft sagen Ehefrauen, ich war am Anfang zu stürmisch und seitdem hat mein Mann abgeschaltet. Aber das gilt nicht nur für die Ehen, sondern es gilt auch für Beziehungen nach draußen. Bei einer Schulung für Prochrist, vor 4 Jahren war das, war ein junger Diakon dabei, der hatte vielleicht ein 18-jähriges Mädchen mitgebracht. Ich hatte den Eindruck, sie wollten nicht in erster Linie lernen, sondern wollten bei dem Seminar eher die Einstellung zeigt, dem sagen wir, wie es richtig gemacht wird oder so. Wir haben das jetzt gerade erlebt. Und der Diakon hat verkörpert auch, wir brauchen einfach viel Zeit, gar nicht so viel reden. Er sprach mir eigentlich aus dem Herzen, gar einfach für den anderen da sein. Das viel Zeit war nicht mein Empfinden. Ich habe das so nie als Ziel erkennen können, viel Zeit immer in andere zu investieren. Den richtigen Blick von Gott brauchen wir. Und manchmal kann eine Begegnung schon ein Zündfunke sein. Aber es war mir interessant, dass nachher, als ich die 18-Jährige allein sprach, hatte sie in den ersten Wochen ihres jungen Glaubens was ganz anderes praktiziert als das, was sie erlebt hat. Sie ging aus und ein auf den Straßen ihres Ortes und verteilte Material. Und da spürte ich, verstehen Sie, was wir Menschen tun, ist oft aus der eigenen Emotion aus, ich will jetzt was tun, was man sieht. Obwohl sie selber erkennen musste, ich war nicht durch die lautstarke Aktivität der anderen zum Glauben gekommen, sondern durch einen Menschen, der mich hörte, der Zeit hatte. Merken Sie, was wir da daran erkennen. Ich spüre oft bei jungen Leuten, wenn sie ihre bedruckten T-Shirts haben, I love Jesus, und das ist ja eine wunderbare Aussage, aber man sollte es eher uns abspüren als unbedingt ein T-Shirt ablesen. Und wenn ich dann frage, wie viel denn da schon in die Nähe von Jesus gekommen sind, kommen oft ganz bescheidene Aussagen. Aber es kommen dann ganz zeugnishafte Aussagen. Neulich ist mir einer auf der Straße begegnet, und es war auch einer vom Jugendkreis. Und neulich ist mir jemand begegnet, der liest auch die Bibel. Also sehr oft sind unsere Zeugnisse nach außen freudige Erkennungszeichen. Der andere gehört auch dazu. Und es tut uns wohl, Gemeinsam sind wir stärker, dann fühlen wir uns stärker, wenn wir in großer Zahl auch uns zugehörig wissen. Aber das hat noch gar nichts zu sagen, als ob diese eindrucksvolle Zusammengehörigkeit für den anderen zu Herzen gehend ist. Ich habe eher so erlebt, dass Gott oft von mir erwartet, liebe Frau Müller, was Sie auch erkannt haben, wenn ich mich zurücknehme, kann manchmal mein Gesprächspartner wachsen und kommen. Das heißt nicht, dass ich schweige, zumindest aktiv zuhören und dann die Weichenstellung der verstehenden Worte. Herzlichen Dank für den Beitrag. Herr Höschen, Sie haben auch einen wichtigen Punkt. Wo sind Sie? Da. Wollen Sie es mit ganz kurz sagen? Ja. Oder darf ich so, wir sehen jetzt Herrn Höschen, Verzeihung, damit wir nicht Zeit verlieren, darf ich einfach Ihre Worte versuchen aufzugreifen? Ist Ihnen recht? Und Sie sagen dann, ob es richtig verstanden war, eine ganz wichtige Frage. Was ist, wenn ich selbstkritisch spüre, ja, es war nicht immer richtig, was ich gemacht habe. Manchmal war ich zu direkt, zu plakativ und manchmal habe ich zu lange geschwiegen, kann auch sein. Wie kann man das wieder gut machen? Und da möchte ich ermutigen, das ist eine ganz kostbare Möglichkeit, wenn Gott uns Einsicht schenkt, wie ich es versucht habe, in dem anderen Beispiel zu zeigen, dass ich zu sehr gepredigt hatte, gutmeinend. Unsere Predigten sind fast immer gutmeinend. Das macht die Sache so schwierig, dass wir schlecht dann erkennen. Und deshalb danke ich Ihnen für diese Einsicht. Da gibt es eine wunderbare Möglichkeit der neuen Anknüpfung, indem wir auf den anderen zugehen. Und jetzt unter der Voraussetzung, er hat Zeit, er ist gerade auf dem Nachhauseweg, ich auch, es ergibt sich gerade ganz viel, darf ich Sie mal was ungewöhnlich ansprechen? Wissen Sie, und jetzt diese letzte Begegnung, dieses letzte Gespräch nochmal vor Augen führen. Dann sagt der andere vielleicht, ach, nehmen Sie nicht so leicht, habe ich längst vergessen. Ja, aber ich habe gemerkt, ich war da nicht richtig einfühlsam. Ich habe ja überhaupt nicht gehört, wie Sie denken. Ja? Es war ja gar kein richtiges Gespräch. Also ich würde fast sagen, das war eine Verlautbarung, eine einseitige von mir. Ah ja, so habe ich es auch ein bisschen empfunden und so, aber vergessen wir es. Ah, nein, ich möchte gerne auch von Ihnen hören, wenn Sie wollen, nur wenn Sie wollen, wie denken Sie tatsächlich zu diesem Thema. Ich will ja nicht einfach meine Meinung Ihnen aufstülpen, sondern wäre es echt interessiert, wie denken Sie zum Thema, und jetzt kann das jetzt kommen, Thema 2 pro Christ, was machen wir, wenn alles schief läuft, oder verstehen Sie, wie auch das Thema heißen könnte. Ja? Also öfter anknüpfen und den anderen spüren lassen, ich bohre nicht erneut und will ihn unbedingt dahin bewegen, sondern es ist mir wichtig, ihn und sein Denken auch zu erfahren. Manchmal empfinde ich eine Belebung beim Einladen, indem ich selber meinen menschlichen Wunsch aufspieße. Wie könnte man das machen? Nehmen wir an, ich wollte gern, dass Sie hinkommen. Sie wären ein Kollege von mir, ja? Und ich spüre, Sie wollen nicht richtig. Und dann merke ich, ich sollte noch einmal mit Ihnen sprechen, aber ich sollte mehr auch hinhören. Könnte ich da nicht einfach sagen, dürfte ich mal einen Vorschlag machen, es geht im Moment gar nicht in erster Linie darum, dass Sie da einen Platz besetzen. Ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, eigentlich wäre es mein Wunsch, aber ich habe mir klar gemacht, so ist kein faires Gespräch möglich. Einfach nur Leute einzubaggern. Ich habe gemerkt, ein faires Gespräch beginnt, indem ich erst einmal hören will, wie Sie überhaupt denken über das Thema. Wären Sie bereit, ein paar Sätze zu sagen? Könnten Sie sich nicht vorstellen, wenn Sie sich in den anderen Schwierigen reindenken, der nur Sorge hat, jetzt kommt der wieder an und muss ich dem zuliebe da hinkommen, dass wir erst den Druck wegnehmen. Bei unserem Gesprächsforum haben wir 900 freiwillige ehrenamtliche Mitwirkende in 40 Gruppen. Und manche meinen, der Vorsitzende, der ich bin, der würde immer so ein bisschen Druck ausüben. Meine Hauptaufgabe ist, den Druck wegzunehmen. Wenn ein Mitarbeiter sagt, mir wird's zu viel, dann frage ich meistens noch, was ist denn zu viel? Aber übrigens, Sie dürfen gehen. Es muss gar nicht sein. Ich habe nicht die Berechtigung, auch nur einen freiwilligen Helfer zu drängen, weil es Jesus nicht gemacht hat. Kennen Sie die Situation bei Caesarea Philippi? Da heißt viele Menschen, die vorher voller Applaus ihm gefolgt sind. Es waren ja nicht nur die 12, es waren sicher Hunderte, die meist so drumherum waren. Und viele kehrten da den Rücken. Wie hätten wir an der Stelle von Jesus gehandelt? Ich fürchte, wir sind schnell in der Situation, wo wir sagen, aber ihr 12, auf euch kann ich mich doch hoffentlich verlassen, durch dick und dünn. Klar, das ist doch selbstverständlich, wir halten zusammen. Jesus macht's umgekehrt. Wollt ihr auch weggehen? Ich könnte mir vorstellen, es war ein gütiges Lächeln dabei und doch eine gewisse Trauer, als ob Jesus fast sagen wollte, übrigens, wenn er es jetzt macht, erregt es nicht so viel Aufsehen. Ihr könnt fast unmerklich weggehen und ihr müsst noch nicht mal eine Entschuldigung sagen, so steht's nicht ausführlich überliefert, aber fast höre ich das heraus. Jesus gibt eine unsagbare Freiheit. Der Druck kommt immer nur von uns. Und deshalb, wenn Menschen erkennen sollen, wie groß Gott ist und wie einzigartig er in Jesus handelt, ist das wichtig, dass Menschen im Gespräch mit uns spüren, dass sie immer wieder freigegeben werden. Sie müssen nicht kommen, aber ich hätte eben noch gern den Wunsch gehabt, dass ich von Ihnen wenigstens höre, was man vielleicht besser machen könnte oder anders machen sollte, aus Ihren Vorstellungen heraus. Wir sagen doch gar nicht, der andere hat allein recht. Aber wir wollen hören, wie er denkt. Herr Höschen, kann man zum Vorigen nochmal sagen, also wichtig, einfach anknüpfen in dem Punkt, Herr sowieso, Frau sowieso, ich habe erkannt, ich habe neulich gar nicht richtig gesprochen mit Ihnen. Ich habe nur einseitig auf Sie eingeredet. Ich glaube, dass das mancher gern hört. Und wenn wir spüren, ich habe einen Krankenbesuch gemacht und ich habe dann die Frage, soll man beten oder nicht, das ist eine Frage, die der Herr Ihnen sagen will. Im Zweifelsfall ja. Aber Sie dürfen ihn fragen vorher. Mir persönlich ist wichtig zu fragen, soll ich noch mit ihm beten? Und wenn ich spüre, dass er nicht will, öffne ich die Tür zu seinem Herzen, indem ich sage, oder wollen Sie es lieber nicht? Dann muss er nicht mehr seine Opposition ausdrücken und der Weg zum Herzen ist oft schon eher offen. Merken Sie, das ist kein Kunststück, sondern das ist nur, dass ich ihn eher verstehen will, als er selber sich. Bei einer Bibelfreizeit, die ich zu leiten hatte, wurde ich von einer Mitarbeiterin informiert, da kommt eine Frau, die hat Gehirntumor und das Auge musste schon rausoperiert werden und sie trägt ihre Haare jetzt tief ins Gesicht, dass man nicht sieht, dass der Kopf schon unförmig entstellt ist. Und sie will noch mal Hoffnung, sie will es mit Jesus versuchen und sie konnte offen gar nicht viel sprechen von ihrer Not, aber sie hat im engen Kontakt im Zweiergespräch Jesus angerufen, hat auch schon beim zweiten oder dritten Gespräch gewagt, ohne meine Aufforderung zu danken, für diese Krankheit zu danken. Sie ist nach 3-4 Wochen abgerufen worden von Gott. Aber es war meiner Frau und mir wichtig, nochmal sie zu besuchen mit ihrem Mann. Sie war 32-jährig. Mann vielleicht ein paar Jahre älter. Und wir saßen da beim Kaffeetisch. Der Mann hatte den Kaffeetisch vorbereitet, sie war zu krank, aber sie konnte mit dabei sitzen. Und das sind doch Situationen, jetzt spüren wir, wir sollten beten, aber der Mann will doch nicht, das spürt man doch. Was macht man da? Manche haben schon empfohlen, man sagt, jetzt sollte man beten, wie sich's unter Christen gehört. Und dann ist der absolute Druck nur herabgerufen, nicht? Dann ist alles nur Pflichtübung. Ich habe den Eindruck, im Zweifelsfall lassen Sie Ihr Herz sprechen. Ich würde gern beten, aber will Sie fragen, habe mich ihm zugewandt, ob es Ihnen recht ist. Das sind so Lebensprozesse, die könnte man gar nicht erfinden, erdichten, verstehen Sie, weil es oft ganz anders geht. Dann sagt er einen knalligen Satz, denn auf den wäre ich gar nicht gekommen, tun Sie, was Sie nicht lassen können. Aber so reagieren doch kritische Leute, gell? Und meinen Sie, das hätte meine Gebetsfreude erhöht? Ich war dabei, fast zu sagen, nö, dann will ich, so will ich's nicht. Und Gott hat mich gebremst, das doch nicht zu sagen. Verstehen Sie, weil das nur eine fleischliche Reaktion gewesen wäre. Auf einmal musste ich spüren, der Mann hat eine tiefe Wahrheit ausgesprochen. Er hat mich nur dabei verletzt. Was ist die tiefe Wahrheit in dem, was er aussprach? Unwissend. Wir können's doch gar nicht lassen. Aber wissen Sie, was wichtig war? Er musste hören, es war ein Wunsch vom Herzen, den ich fragend vorgetragen habe. Nicht, mein Pfarrer hat immer gesagt, nie einen Kaffee trinken ohne oder so. Ja, verstehen Sie, keine Pflichtübung, sondern es musste von Herzen kommen. Und dann schaute ich die Frau und dann sagte er noch einen zweiten Satz, außer dem Kühnen, tun Sie, was Sie nicht lassen können, da müsste man meine Frau fragen. Er saß neben mir, die Frau schräg gegenüber. Und diese Frau, die sterbenskranke Frau, sagt dann, du weißt doch, wie sehr ich es will. Und so haben wir gebetet. Ich bin ganz bewegt nach dabei, weil ich denke, der tiefe Wunsch der Frau, den konnte sie gar nicht jeden Tag dreimal ihm hintragen. Es ging auch gar nicht ums Tischgebet dabei, es ging um das Sprechen mit Gott über diese schweren Krankheit. Ein tief bewegendes gemeinsames Gebet, das letzte Gebet mit der sterbenskranken Frau. Wir haben übrigens nach diesem Gebet und nach dem Kaffeetrinken auch einen Spaziergang gemacht und da gab es ein wundervolles Zweiergespräch mit diesem flotten jungen Typ. Und da zeigte er mir unter vier Augen, was heißt, beim Spazierengehen guckt man sicher nicht so in die Augen, auch manchmal ein Vorteil, wenn man sich nicht nur anguckt. Und da hat er sehr viel mehr Offenheit gezeigt. Aber ich spürte, ich muss mich zurücknehmen. Gott hat schon längst angefangen, zu diesem Mann zu sprechen. Das, was Ihnen auch so wichtig war, Frau Müller, gell? Ich will mich zurücknehmen. Aber immer das Doppelte. Ja, einmal soll ich zugehen und dann komme ich in Fahrt und dann soll ich mich schon wieder zurücknehmen. Deshalb heißt ein Kapitel da in dem grünen Buch, wann soll ich das Gespräch führen und wann soll ich mich zurücknehmen? Dazu will ich jetzt gar nichts sagen, weil das ein Geheimnis ist. Man könnte es nachlesen. Was wir neu ausprobieren wollen, wenn ich mich stark fühle im Gespräch, ist das Zeichen, jetzt bin ich schon zu sehr in Fahrt. Jetzt wird es Zeit, mich zu zügeln, damit Gott den anderen erreichen kann. Ein wichtiger Punkt beim Gespräch ist für mich immer noch, wir sind geneigt, zu lange zu schweigen und wenn es mal zu einem geistlichen Gespräch geht, zu viel reinzupacken in das erste Gespräch. Sehr oft erkennen wir es dran, dass der andere verstohlen auf die Uhr guckt und dann ist eigentlich schon zu spät, denn er hat schon längst empfunden, ich finde das unendlich lange und langweilig, wenn er auf die Uhr guckt oder anderen Grund. Es ist ähnlich wichtig, wie wir von Gott uns leiten lassen sollen, auf den anderen zuzugehen, ist es wichtig, frühzeitig den liebevollen Abschluss eines kurzen Gespräches zu finden. Nicht der andere soll sagen, es reicht mir jetzt, weil es dann zu spät ist. Ich will sagen, Moment, wollen wir hier aufhören? Und ich will erleben, dass der andere sagt, oh, das wäre schade, eigentlich wäre es noch so interessant gewesen. Ja, ich freue mich doch schon demnächst, übermorgen oder wann Sie Zeit haben, auf ein kleines Folgegespräch. Ich habe den Eindruck, die Spannung, die Vorfreude auf das nächste Gespräch ist umso größer, je mehr wir nicht erst um 12 Uhr aufhören, sondern vor 12 aufhören. Das habe ich heute Morgen falsch gemacht. Dass wir eigentlich vorher aufhören, sodass der andere empfindet, ich hätte noch eine Weile mitsprechen oder zuhören können. Und das können Sie einfach selber erleben. Aber nochmal zu der wichtigen Erkenntnis von Herrn Höschen. Seien Sie nicht traurig, wenn Sie spüren, ich habe einen Fehler gebaut, dann können wir die Güte Gottes neu erleben, dass wir daraus lernen können, weil er uns vergibt. Vielleicht habe ich es schon mal verlauten lassen. Wenn meine Frau und ich bei so offenen Abenden, Vortragsabenden bemüht sind, auf viele Fremde zuzugehen, ist auch bei Pro Christi die wichtigste Aufgabe, nicht die Statistenrolle, sondern einfach überall auf Menschen zuzugehen. Und nicht rhetorisch zu fragen, sondern von Herzen. Wissen Sie, was rhetorisch heißt? Dass der andere nur eine positive Antwort geben kann. Das sagt man auch suggestiv dazu. Ich habe an mir entdeckt, wir sind alle geneigt, solche rhetorisch suggestiven, meinen Sie nicht auch, man sollte? Wollen Sie nicht doch auch mal kommen, wenigstens zum ersten Abend? Das ist auch nicht ganz falsch, aber es ist ein bisschen suggestiv, rhetorisch. Der andere kann eigentlich nur nicken und sagen, ich stecke es ein. Und wenn er nicht kommt, lag es daran, dass wir gar kein Gespräch geführt haben, nur einen Fragesatz losgelassen haben. Das echte Gespräch zeigt sich darin, dass der andere zu Wort kommt. Wie denken Sie drüber oder was könnte denn dagegen sprechen. Oder auch nach dem Abend, oh, da gibt's einiges nachzudenken. Oder wie empfinden Sie? Also nicht ausfragen, einen Menschen anfragen ist wichtig. Nicht ausfragen, da fühlt er sich kontrolliert. Feiner Unterschied. Mit Menschen ins Nachdenken kommen, sie nicht hinterfragen. Und als bei einem großen Vortragstreffen, wo wir sogar eine Tischordnung hatten, das üben wir meist und ist ein bisschen aufwendig, für jeden ist schon reserviert aufgrund der Anmeldung. Und da versuchen wir das immer zu üben, auch auf Menschen zuzugehen, die man noch gar nicht kennt. Und meine Frau steuerte auf den Rechtsanwalt zu, so lange hatte man sich bemüht und jetzt war er da und sie begrüßte ihn mit Namen. Und nickte der jungen Dame zu, die er mitgebracht hatte. Und ihre Tochter ist auch da. Schön. Nein, das ist meine Lebensgefährtin. Er war vielleicht 52 und sie vielleicht 27. Das war noch gar nicht schwierig. Wenn das eine Frau macht, kann das trotzdem charmant sein. Schwierig wird's, als ich ein paar Minuten später nichts ahnend und in gutem Bemühen, gell, wir wollen doch auf Menschen zugehen, auch auf den zuging, zuruderte geradezu, ach ja, Rechtsanwalt sowieso, und schön, dass Sie Ihre Tochter mitgebracht haben. Nein, das ist... Und da muss ich auch sagen, das war ein doppelter Fehler von uns, aber wir haben beide erkannt, es ist doch keine Katastrophe, aber was können wir daraus lernen, was würden wir sagen? Ist doch großartig, wenn man mit... Ich bin jetzt 63, damals war ich vielleicht 57, wenn man in vorgerückten Jahren immer noch neu lernen kann. Das ist doch eine Chance. Was wäre der Lernprozess für uns beide? War es falsch, auf die Menschen zuzugehen? Nein? Ja, Sie wollen was sagen? Ganz genau, mit den Äußerungen vorsichtig. Und die junge Dame vorher noch, ja? Bibelschülerin, ja?
Wir haben dem gar keine Gelegenheit gegeben, freiwillig zu sagen, wen er mitgebracht hat. Wir haben schon aufgrund von Vermutungen, so wie wir gern sagen können, gell, so wie ich empfinde, wie Sie empfinde ich auch, und Sie sind krank, und es ist genauso wie bei mir, und schon treten wir etwas platt, statt den anderen wirklich zu hören, wo es Knack macht. Und es ist heute ja auch nicht ganz einfach, Menschen willkommen, dass man denen nicht den Eindruck erweckt, nur wenn sie richtig verheiratet sind, seien sie willkommen. Gott liebt doch jeden Menschen. Dann müssen wir doch gar nicht erst fragen, Tochter oder Ehefrau oder wie auch immer, lass es den anderen sagen. Ich kann mich vorstellen. Das ist übrigens eine Hilfe, wenn wir uns klar machen, manche Menschen wissen zwar im Vorfeld es nicht. Es ist von der Etikette her ja immer schön, wenn die Frau das Vorrecht hat, anzudeuten, ob sie den Handschlag will oder nicht. So hat man es früher gelernt und ist heute bei anspruchsvollen Damen immer noch gern gesehen. Wenn ich auf Frauen lospatsche und strecke die Hand aus, ist das nicht so schön. Die Frau hat das Vorrecht zu sagen, ob sie mich mit Handschlag begrüßen will. Aber ich habe jederzeit das Recht und es ist nie falsch, einem Menschen zuzunicken und einen guten Abend oder guten Tag zu wünschen. Ob der andere mich kennenlernen will. Und wenn man sich mit Namen kennenlernen will, ist es meine Aufgabe wieder, ob Mann oder Frau, guten Abend, mein Name ist Chefbuch. Und so können wir bei ProChrist oder wo auch immer unzählige Kontakte machen. Ich habe nicht wenige Menschen erlebt, die bei offenen Veranstaltungen von Gemeinden auch verblüfft waren, weil wo man nur hingeguckt hat, waren offene Menschen, die haben sich nie aufgedrückt. Der eine hat zugeblinzelt, der andere hat freundlich einen angeguckt. Der dritte hat gesagt, ich heiße so, ohne die Hand voll patschig auszustrecken. Und dann konnte, wer wollte, seinerseits jemand die Hand ausstrecken. Verstehen Sie, nur das erste immer, das erste Signal der Freundlichkeit, der Zuwendung, das ist schon ausgelöscht, sollte von uns kommen. Noch eine wichtige Frage, bald gehen wir auseinander. Liebe Schwester Barbara. Danke, das ist ein Begriff, der sehr stark gepflegt wird unter Christen und der auch einleuchtet. Denn eigentlich müssen wir ja fast sagen, das, was wir heute bedacht haben, ist doch fast Freundschaftsevangelisation, gell? Wir wollen dem anderen freundlich begegnen und doch ist es ganz, ganz, ganz missverständlich. Das ist ein schwammiger Ausdruck, das ist das Problem. Das ist ein schwammiger Ausdruck. Bei Studenten, bei christlichen Studentengruppen ist es sehr verbreitet. Als ich da ein Seminar geleitet habe zur Vorbereitung für einen Hörsaalvortrag, da habe ich dann gefragt an diese Uni von 40.000 Studenten, wie viel erwarten Sie von Ihrem missionarischen Hörsaalvortrag, wie viel werden die sein? 70 oder 80 oder 90? Und dann sage ich, Moment, ist das Ihr Horizont für Evangelisation? Das ist ja nur ein erweiterter Mitarbeiterkreis, ja? Also bei 40.000 wäre ein Promille 400, stimmt's? Ja. Nein, ein Promille wäre 400, ein Promille ist 40, ja? Ein Prozent wäre 400, so ist das. Und wenn wir sagen, von den 5%, die heute wenigstens Kontakt zur Kirche haben, dann müssten ja 2.000 dann schon kommen, ja? Also, kurz gesagt, und dann sagte eine Studentin im Namen der anderen, wir üben doch immer Freundschaftsevangelisation und man kann doch in einem Semester nicht mehr als ein oder zwei richtige Freunde haben. Ich sage, ja, wenn ihr Freundschaftsevangelisation macht, euch darauf beschränkt,
dann habt ihr ein weiteres Problem. Wenn dann ein Mädchen mit einem Jungen Freundschaftsevangelisation richtig betreibt und sich Woche für Woche trifft, dann hat man eben schon einen Freund, dann ist das schon schwierig. Also sind schon 50% der Kontakte zwischen Jungen und Mädchen, verstehen Sie, schon vorbelastet. Was heißt denn Freundschaft? Wenn Sie einen Menschen heute fragen würden, was ist Freundschaft, dann würden fast alle Menschen unseres Landes sagen, dass sich zwei Menschen besonders gut verstehen und besonders eng verbunden sich wissen und auch den Kontakt pflegen. Durch Besuche oder durch Telefonate oder wie auch immer. Und es steht nirgendwo im Neuen Testament drin, dass das Verheißung hat. Es heißt nicht, dass der Gefängnisdirektor in Philippi dem Paulus ein Freund war. Das Gegenteil war es. Stimmt doch. Gegenteil. Da war so Unmöglichkeit. Und es heißt nicht, dass in Philippi, als Paulus dahin kam und vermutete, dort draußen am Fluss könnten Menschen zum Gebet kommen, weil die Juden ja gern die Stätten auch der Anbetung aufsuchten, wo Wasser als Symbol der Reinigung war. Und er wurde nicht der Lydia zum Freund, damit er sie zu Jesus führte. Die Lydia war nicht erst die Freundin. Verstehen Sie, abstruse Gedanken. Und dieser heißt es sehr oft Freundschaftsevangelisation. Ich bitte Sie nur, ihn mal rauszunehmen aus dem Bewusstsein. Wir könnten 1-2 Stunden drüber sprechen und ständig neue Punkte finden. Denn wenn wir Ja sagen zu einem Freund, der noch nicht Jesus kennt, und dann sagt er mir, nachdem wir 3, 4, 5 Wochen Freundschaft üben, regelmäßig, lässt er mich wissen, wenn du mich echt verstehen willst, von deiner Religion will ich nichts wissen. Dann stehe ich in Gewissenskonflikt. Will ich loyal meine zugesagte Freundschaft einhalten, auch wenn der gar nichts von Jesus wissen will? Ja? Oder will ich Freundschaft nur mit Gleichgesinnten in dem engen Sinn haben? Verstehen Sie, dann müsste ich ja aufkündigen. Deshalb sollten wir vorher überlegen, wo wir enge Bande machen. Der Paulus hat nicht gesagt, heiratet möglichst die Nichtchristen, damit sie durch die Nähe zu euch einen guten Geschmack am Christentum kriegen. Im Gegenteil ist. Und jetzt kommt das zusätzliche Problem der Nähe und der Distanz. Die Menschen gewinnen nicht immer Zugang zu Gott, indem ich ihnen nahe bin. Das wurde vorhin in der Pause auch angesprochen. Es ist wieder dieses kostbare, ich bin bereit abzunehmen, damit er wachsen kann. Also Johannes der Täufer sagte, ich will abnehmen, klein werden, damit er wachsen kann. Das heißt, es ist einfach eine Tatsache, dass unter Ehepartnern es schwieriger ist, mit dem ungläubigen Mann, sag mal, weil das häufiger ist als umgekehrt, wirklich ihn hinzugewinnen. Da kann es eher sein, dass Gott wieder einen Nachbarn oder irgendjemand gebraucht von außen. Und deshalb so fein, was Sie vorher entdeckten, gell, dass auf einmal die Ehefrau spürt, ich will jetzt gar nicht immer weiter da bohren. Ich kann ja in der Stille beten und will ihn einfach hineinlieben, hinlieben zu Jesus. Eine großartige, wohltuende Waffe, einen hinlieben zu Jesus. Aber verstehen Sie, Freundschaftsevangelisation, wo wir uns binden, hat mit biblischer Grundlage nichts zu tun. Und wissen Sie, woher das kommt? Das ist meine deutliche Vermutung. Man hat das vom amerikanischen übersetzt, ja, in Amerika hat es sehr oft gesagt, wir sollten nicht nur Reklame machen für Jesus, sondern sollten Freundschaften pflegen, Friendship. Aber der Ausdruck, wer wissen, was vom Englischen, Amerikanischen versteht, Friendship und Friend, ist im Amerikanischen viel weiter gefasst. Das müsste oft übersetzt werden mit ein guter Bekannter. Aber nicht einer, mit dem ich eng freundschaftlich verbunden bin, um ungeheuer offen zu sein. Warum sage ich das? Weil ich erlebe, wie manche die Möglichkeiten Gottes einengen. Verstehen Sie, da könnten Sie die schwierige Nachbarin einladen. Aber ich habe ja gehört, erst muss ich Freundschaft aufbauen. Nein, die Freundlichkeit Gottes widerspiegeln. Freundlich, ja, aber Freundschaft ist viel enger. Haben uns da ein bisschen verstanden? Es geht nicht nur um Begriffe, sondern um Einstellung. Oft können Menschen, die mir sehr ferne sind, viel erstaunter sein, dass ich mich für sie interessiere. Und unter Christen geistert es immer rum, ja, aber man muss doch viel, viel Zeit investieren in Menschen. Bei den meisten Menschen, wo Gott mich niederlegen ließ, wie sie zu Jesus gefunden haben, habe ich erlebt, wie sie ganz schnell zu Jesus gefunden haben. Nicht Jahre, nicht Monate lang. Über Wochen, ein paar Wochen oft, manchmal ein paar wenige Tage. Aber sehr oft habe ich erlebt, ein Ehepaar hat das andere Ehepaar eingeladen. Und das andere Ehepaar sagte dann, wir sollten nicht an dem Abendbrottisch mit denen zusammensitzen und uns kennenlernen. Wir sollten neue Kontakte haben. Dürfen wir die beiden zu ihnen sitzen? Ja? Jetzt sitzen die Suchen vielleicht bei ihnen. Und jetzt können sie aus ihrer Warte Liebe Gottes rüberbringen. Und am Ende beim Abschied lernen sie noch andere Kinder und am Abend sagen, bisher nur dieses eine Nachbarsehepaar als Christen erlebt. Aber gibt es ja tolle Persönlichkeiten, einer netter als der andere, habe ich nie geahnt. Verstehen Sie, diese Vielseitigkeit, der eine lädt ein, der andere spricht mit ihm bei der Veranstaltung und der Einlader ist fast neidisch. Er interessiert sich ja gar nicht mehr für mich als Einladung. Schön, er interessiert sich. Und das geht auch für Sie. Und Sie sind im Gespräch, jetzt kann ich mich zurücknehmen. Hauptsache, eine bevollmächtigte Christin ist dran. Nachher kann man telefonieren, welchen Eindruck haben Sie mir? Sollte ich noch mal was tun oder übernehmen Sie die weitere Begleitung? Also merken Sie ständig das drauf zugehen, und es sich zurücknehmen. Erscheint kompliziert, aber in der Familie ist doch auch ähnlich. Die Familientherapeuten empfehlen oft, zum Beispiel wenn zwischen Mann und Frau ist so eine Blockade, und heute Nachmittag geht es ja um das Thema Blockaden. Und es gibt Punkte, über die spricht man nicht mehr. Wenn es um Urlaub geht, der Mann hat ebenso seine eigenen Vorstellungen als die Frau. Und richtig kann man sich nicht mehr sprechen. Und es ist schön, wenn einer von beiden mit der Liebe von Jesus anfangen kann und sagen kann, ich will dir sagen, es muss gar nicht mein Wunsch erfüllt werden. Ich habe mir klar gemacht, ich will viel mehr hören, auch was du willst und warum du es willst. Das müsste schon ein ganz extremer Macho sein, wenn der dann immer nur seine Wünsche artikulieren würde. Normalerweise ist es so, je mehr der eine auch sich öffnet für den anderen und ausdrückt, ich will absolut nicht das letzte Wort haben, du kannst. Aber was ich hier anspreche, ist vor allem eine Anregung für uns Männer. Ich denke, dass unsere Frauen da oft schon in vorbildlicher Weise den Ehemännern entgegenkommen. Aber ich bringe dieses Beispiel der Familie, weil ich zeigen will, so ist es bei der Begegnung von Mensch zu Mensch. Es ist einfach, einen anderen Menschen an mich zu binden. Ganz einfach. Wir brauchen nur ein richtiges Mittel, die richtige Berechnung, die richtigen Versprechen, nachher nicht halten, ist absolut brutal einfach. Aber einen Menschen zur Freiheit durch Jesus Christus zu verhelfen, ihn hinzugewinnen, hinzulieben, ist die größte und schönste Aufgabe im Leben. Aber sie fordert von uns immer ein Stück vom Herzen, ein Stück Herzklopfen. So, noch ein Bild. Darf es bis an fünf heran sein? Ja. Die Kommunikationsblockaden haben wir hier als Thema gehabt. Bei dem Thema, das Thema Kommunikation habe ich eigentlich ganz gern, weil beim Wort sprechen kann sich einer einbilden, es sei ein Gespräch, wenn nur eine redet. Kommunikation bedeutet eigentlich, dass beide zusammenfinden. Hin und zurück, keine Sackgasse, keine Einbahnstraße. Und was sind denn wohl die Blockaden? Jetzt will ich sagen, bei dem, was uns schwierig vorkommt, wenn Sie wieder nach Hause gehen und Vorstellungen haben, ich müsste, ach, da haben wir schon die liebe Teilnehmerin gehört, es muss gar nicht sein, kein Druck. Der Herr will mich öfter, als wir denken, fragen, ob ich nicht für ihn diesen einen Menschen da anspreche. Übrigens, wenn es in der Bahn ist, ist das Gespräch nicht so gut möglich, wenn 3, 4, 5 zusammensitzen. Das beste Gespräch ist immer, wenn einer allein ist. Das ist nicht das Problem von uns, sondern der andere kann sich gar nicht freigeben im Gespräch. Er muss immer nach links und rechts schielen, wie denken die anderen Menschen wohl über mich. Aber kein Druck. Und jetzt ist, wenn wir eine Blockade empfinden, eigentlich sollte ich das Ehepaar sowieso einladen. Oder eine Bibelschülerin denkt dran, zu Hause von meiner ehemaligen Schulklasse, denke ich, werde ich immer wieder erinnert an die Susanne. Es lässt mich nicht los, da sollte ich doch den Kontakt wieder suchen. Dass wir sensibel werden, ja, warum nicht? Einfach mal grüßen und warum nicht? Und da haben wir eine große Blockade. Und jetzt will ich Ihnen sagen, da sind wir gar nicht allein. Die anderen Außenstehenden, Nichtchristen, haben ähnlich viel Blockadegefühle. Dann ist doch doppelt schwierig. Nein! Doppelt einfach, denn in einem Punkt sind wir schon übereinstimmend. Verstehen Sie, für mich war das mal eine richtige Entdeckung der Erleichterung. Wenn ich mit jemand allein zusammen bin, habe ich das Gefühl, der hat Zeit und döst da vor sich hin und ich sollte ihn ansprechen. Man kann es noch gedämpft lassen, weil wir es gleich dran bringen. Aber in einem Punkt sind wir wenigstens übereinstimmend, er hat Sehnsucht nach Gott und ich auch, aber er weiß nicht, dass er sie hat und ich weiß, dass ich mich nach Gott sehne. Das ist dann wieder ein Unterschied. Aber wieder was Übereinstimmendes, er spricht nicht gern über religiöse Dinge, absolut nicht, und ich spreche nicht gern mit einem Nichtchristen über geistliche Dinge. Zwei ganz starke Sperren. Und es kann eine Hilfe sein, dass wir uns mal klar machen, was ist denn die Sperre auf meiner Seite, die Blockade? Was sind meine Blockaden? Was wollen Sie spontan mal sagen? Warum fällt es Ihnen so schwer, auf Wandel zuzugehen? 1, 2, 3, 4, frisch weg. Ich weiß nicht, wie er denkt, denkt doch. Wenn ich ein Röntgenbild von ihm hätte über seine geistliche Verfassung, wenn es sowas gäbe, wäre es viel einfacher, ihm die Diagnose zu sagen, Sie sind ein Typ sowieso und Sie brauchen. Nein, aber dass ich es nicht weiß, wie er denkt, ist auch eine Chance, deshalb kann ich ihn fragen. Es wäre schwierig für unsere Gespräche, wenn wir schon wüssten, wie die anderen denken. Dann wären wir schon befangen. Und deshalb ist eine Chance, dass wir unbefangen fragen können, was halten Sie davon, wenn Sie es rückhaltlos sagen, was spricht dagegen? Und dann sagt er was dagegen, dann muss ich nicht zusammenzucken, dann kann ich es anhören, danke, dass Sie das so sagen. Ich habe das als Übung mir vorgenommen, auch oft bei Gottlosen, von Christentum nichts hält, aber ich danke ihm für etwas, das er offen sagt, wie er denkt. Das ist ein Unterschied, verstehen Sie?
Also ich danke nicht dem anderen, dass er abseits steht, aber ich danke, dass er ehrlich bekundet, dass er abseits steht. Und dann ist schon ein Brückenschlag da. Also eine Barriere, ich weiß nicht, wie er denkt, was könnte noch?
Bequemlichkeit.
Sehr wohl. Und noch etwas? Ja. Ja, Angst, keine Antwort zu haben. Und bei mir ist sehr stark auch das Empfinden, auch wenn ich mich eindenken will, empfindet der andere mich jetzt als frömmelnd lehrhaft, ja, pharisäerisch, sagt man mal, ja. Weil man nie drüber spricht im Geschäftsleben, im Berufsleben, empfindet der mich jetzt als so abgehoben, sagt man, gell? Unwirklich, mit Heiligenschein, dass es mir nicht gut tut und ihm auch nicht, ja. Also die Sorge, wie können wir noch mit beiden Beinen auf der Erde bleiben? Und ich habe hier mal aufgeschrieben, Scheu vor den anderen, die Unsicherheit, wie fange ich an mit dem Gespräch? Und ich weiß nicht, wie der andere denkt. Ich fühle mich nicht stark genug. Und. Jetzt können Sie andere Punkte noch dazu bringen. Aber der Gesprächspartner hat auch seine Probleme. Wieso spricht er nicht gern mit uns über Glaubensinhalte? Was würden Sie sagen? Richtig. Ich fühle mich stark, wenn es um Religion geht, und der andere fühlt sich schwach. Und deshalb wenn ich weiß, der andere fühlt sich schwach, dann bin ich fast geneigt, loszusprechen, aber das wäre nicht gut, solange der andere sich unten und schwach fühlt. Das ist seine Barriere und die andere, die negativen Assoziationen, die sagt er uns meist nicht. Deshalb würde ich gerne anregen, dass wir öfter uns einfragen, was denken Sie spontan, wenn Sie hier lesen, Glauben? Was glauben Sie, was die meisten mit dem Wort Glauben verbinden? Das frage ich öfter Leute. Da kommt etwas total anderes raus. Wir sind aber erst noch im Vorfeld des Glaubens. Hier geht es um ein Glaubensthema. Darf ich mal Sie fragen, was verstehen Sie unter dem Wort Glauben? Wie Sie was die meisten sagen könnten? Ihre Erfahrung? Ja, an sich selber, ganz genau. Und nur das, was wir wollen, was uns Spaß macht, was sich mit unseren Wünschen deckt. Und auch Glauben bedeutet doch nur vermuten, spekulieren. Glauben bedeutet nicht wissen, nicht genau wissen. Und da ist gut, dass wir einfach den anderen zu Wort kommen lassen, sonst reden wir auf zwei völlig verschiedenen Ebenen. Und dann kann ich mich doch auch mal ändern, wenn der sagt, ach, ich glaube eben so. Vielleicht ist dann das, müsste man ein anderes Wort wählen. Auf was kann man sich denn so richtig verlassen? Verstehen Sie, darum geht's beim Christusglauben. So ist in manchen neuen Übersetzungen, gute Nachricht, ist fast immer mit Vertrauen übersetzt. Das entspricht dem griechischen Urtext viel mehr, weil das Wort Glauben im Deutschen eine Verwandlung erlebt hat. Zu Luthers Zeiten war das Wort Glauben goldrichtig. Das bedeutete da sowas wie geloben, was ganz, eine ganz feste Bindung eingehen. Heute hat sich was ganz Lockeres aus dem Wort Glauben entwickelt. Viele Menschen empfinden beim Wort Glauben sowas wie Esoterik. Esoterik bedeutet ja eine Art Geheimlehre, sowas Schillerndes, Unklares, Mystisches. Ja? Und Jesus ist total anders, hat mit dieser Art von esoterischem Glauben nichts zu tun. Und deshalb ist es so wichtig, dass unser Gespräch an Jesus, an ihm als Person, an dieser einzigartigen Persönlichkeit ausgerichtet ist. Der Paulus sagt, ich möchte ihn, den Gekreuzigten, vor Augen stellen und nicht eine Doktrin, nicht eine Ideologie, auch keine Moral, nein, ihn, den lebendigen Auferstandenen. Und darum geht es. Aber der andere verbindet oft mit christlichem Glauben seine negativen Erfahrungen im Vorfeld, bevor er überhaupt Jesus kennengelernt hat.
Und da müssen wir erst einmal seine negativen Vorurteile entsorgen. Seelsorge hat's mit der Entsorgung zu tun. Nicht bringt man das auf die Mülldeponie, sondern Seelsorge heißt ja eigentlich Entsorgung von Schuld, von Lasten, von Frust, Entsorgen. Und bei der missionarischen Seelsorge ist sehr wichtig, den anderen kommen zu lassen, damit er auch sagen darf, was ihm da in den Kopf schießt, wenn er da Frommes hört. Vielleicht sagt er, ich habe so oft den Flieger im Fernsehen gehört und gesehen, und mit anderen bin ich auch nicht einverstanden. Ja nun, er ist nicht der Repräsentant jetzt gerade von Jesus Christus, er ist der Repräsentant einer 0815 Ideologie. Ja? Kann in manchem recht haben, in manchem nicht. Aber entsorgen und die Weichenstellung auf ihn zu sprechen kommen. Und dann hat er andere Sorge vor Werbesprüchen, die sehr leicht bei uns gibt. Reklamige, knackige Sätze, die uns ein starkes Gefühl geben und den anderen blockieren können. Dann die Frage, will der andere wirklich oder nicht? Wir wissen es nicht. Es kann ja sein, dass der andere gar nicht offen ist, dass seine Antenne wirklich nicht mehr funktioniert. Wir haben bei keinem Menschen die Sicherheit, ob er offen ist für Gott. Aber ich habe die Zuversicht zu Jesus Christus, dass er will, so ist es versprochen. 2. Timotheus will, dass jeder zu ihm findet. So, und wie können diese Barrieren oder Blockaden überwunden werden, indem wir uns klar machen, es ist nicht nur mein Problem, sondern das Problem des anderen, und indem wir darin ehrlich werden. Wollen Sie mal ein schwieriges Beispiel bringen, ein erlebtes Beispiel? Wer hat noch eins zum Abschied? Wie oft soll man einen einladen? Ich habe schon zweimal versucht, dreimal. Es gibt so ein geflügeltes Wort. Und wenn es 100 Mal nicht Erfolg gehabt hat, dann versuche ich es ein 101. Mal. Ich, bitte? Ja, aber ich liebe das nicht, weil ich, wenn ich so eingeladen würde, einen unmenschlichen Druck empfinde. So oft ich an den anderen erinnert werde, würde ich immer mich zusammenreißen, ich will kein schlechtes Gewissen von dem anderen mir einimpfen lassen. Verstehen Sie? Also es ist eine Form von stillem Druck. Und ich denke, in der Art, wie Jesus Menschen freigab, wollte er auch weggehen, ist meine Vermutung richtig, dass Sie eher nicht hingehen wollen. Aber eigentlich hätte ich gern auch Ihr Urteil einfach gehört, was Sie gut finden und was nicht. Und es darf keine Trickfrage sein, sondern es ist der Anfang eines Gespräches, von dem anderen zu hören, was er bejahen kann und was er nicht bejahen kann. Ja. Ja. Jetzt will ich wieder ein eigenes Erleben bringen. Die SMG, Studentenmission, hat mich mal eingeladen zur Delegiertenversammlung, da 1,5 Tage ein ähnliches Seminar zu machen wie heute. Und die verantwortliche Reisesekretärin hat dann beim Vorgespräch mir ein grünes Licht gegeben. Es wäre auch möglich, einen praktischen Versuch zu machen, wenn Sie immer anregen, so Kontakte und Kurzgespräche zu machen. Man könnte es ja auf Uni-Ebene machen. Dann haben wir einen Tag lang uns vorbereitet, so ähnlich wie hier, und dann aber auch konkret, wie können wir auf Menschen zugehen. Wir hatten 3 Kärtchen vorbereitet, die man nehmen konnte, aber lieber auch nicht, lieber im Kopf und Herzen haben. Und dann gingen wir auf Menschen zu und haben das praktiziert. Die meisten, die das gemacht haben, 80 oder wie viele das waren, die Delegiertenversammlung ist ja immer größer als, kleiner, ist nur ein Teil des großen Seminars der SMD. Und Die meisten waren tief bewegt, wie man in 3, 4, 5 Minuten mit wildfremden Menschen in ein zu Herzen gehendes Gespräch kommen kann. Und in diesen vielleicht 1,5 Stunden, will ich nur von mir her sagen, und andere haben es ähnlich erlebt, es war uns wichtig, das haben wir geübt, immer vorher zu fragen, hätten Sie ein paar Minuten Zeit? Man kann auch sagen, hätten Sie ganz kurz Zeit, gar nie schematisch. Ja, worum geht's? Und jetzt müssen wir Ross und Reiter nennen. Sie können zu Progrist so auf der Straße einladen, nur ist wichtig, dass der andere nicht unter Zeitdruck steht, sondern sich erstmal klar macht, will ich überhaupt erst einmal stillhalten. Und dann sollten wir nicht nur einen Fragebogen ausbreiten, sondern ehrlich sagen, worum es geht. Da kann man doch sagen, in Kürze, übermorgen ist dann Vortrag und am Sonntag auch nochmal einer und so weiter. Aber ich will nicht davon sprechen, sondern es ist wichtig, dass einige Bürger von Gärtringen oder was auch zu Wort kommen. Und so habe ich es auch gemacht, wie Sie, bei der Vorbereitung für diesen offenen Gottesdienst. Aber damals in Marburg hat einer mir eine Abfuhr gegeben von mehreren, weil ich ihn bei der Mensa ansprach, und wo er sagte, ich will lieber allein essen. Voll okay. Danke, dass Sie so offen sagen. War doch nichts kaputt. Verstehen Sie? Ich habe ihn gefragt, er hat ehrlich gesagt nein. Schlechtestens kann das passieren. Und als ich nach 3 feinen Gesprächen, wo andere aus sich rausgingen, und fast immer haben die anderen nach ein paar Minuten bedauert, dass ich signalisiert habe, jetzt will ich sie aber nicht länger aufhalten. Ja, warum? Das ist doch interessant und eigentlich sind wir doch mittendrin. Ich habe signalisiert, aber habe gern meine Visitenkarte oder noch besser die Adresse der SMD zurückgelassen. Aber nach dem 3. Gespräch habe ich gedacht, ganz kurz täte mir eine Kaffeepause gut, ich gehe ins Bistro. Wo ist ein kleines Tischchen frei? Da gab es nur Stehtische. Da drüben sind 2 Tische, da gehe ich mal hin. Und dann macht mir Gott deutlich, ich weiß doch schon, was richtig ist. Warum suche ich den leeren Tisch? Geh doch in die Ecke darüber, da steht doch ein feiner Mann, auch in vorgerückten Jahren. Was sucht denn der? Ist es Professor oder Dozent oder was? Und ich gehe zu dem hin, darf ich mich an ihren Tisch stellen? Und der klopft auf diese, endlich mal ein Deutscher, der sich zu einem anderen an den Tisch begibt. Wissen Sie, ich war lange in Amerika, also ich begreife das nicht in Deutschland. Die setzen sich immer dahin, wo absolut niemand ist. Ich freue mich, dass Sie gefragt haben. Hat Gott mir da nicht was signalisiert? Verstehen Sie, wie ich fast wieder daneben gewesen wäre? Und dann sprach ich mit dem ein paar Minuten. Am Ende haben wir ausgetauscht, er hat ein wichtiges Amt als Dozent dort an der Uni. Hat aber vorher gesagt, welche Enttäuschung er mit seiner Partei erlebt hat, politischen Partei, dass er dran ist, auszutreten. Mir, dem fremden Menschen, und dann konnte man noch sprechen, gibt es überhaupt eine feste Orientierung? Konkret gefragt. Was erwarten wir von Gott? Wie denken Sie? Wie denke ich? Ich frage Ihnen, frage mich an selber. Da ist überhaupt noch nichts von Kanzel sichtbar. Und da haben wir uns eingetastet in diese wichtige Frage. Er hat meine Adresse, ich habe seine Adresse. Mehr kann man nicht verlangen für 5,5 Minuten. Verstehen Sie? Und da nur Mut machen. Und Sie haben bei Progrist, wenn Sie dafür einladen oder wenn Sie einladen wollen zur Bibelstunde nach Eidlingen, die Chance, im Vorfeld manchen Menschen, den Gott schon reif gemacht hat, offen gemacht hat, hinzugewinnen. Aber wir ahnen nicht, wie groß die Blockade bei der einem Menschen ist, der falsche Vorstellungen hat. Wenn ich nie in Eidlingen gewesen wäre, dann würde ich sagen, ach, wer weiß, die gucken alle auf mich. Und ich weiß gar nicht, welche Sitten die da haben, gell? Einfach falsche Vorstellung. Und deshalb kann es einfach ein Akt der Liebe sein, dass wir ein paar Schritt entgegenkommen. Was halten Sie davon? Wir gucken es einfach an. Ist Ihnen recht, wenn wir ein bisschen ganz hinten sitzen, dann beobachten, sieht uns niemand oder so. Einfach abzutasten, dürfte ich mit Ihrem schönen Wagen mal fahren, damit ich meinen alten nicht Ihnen anvertrauen muss oder was. X Möglichkeiten. aber nicht als angelernte Taktik gar nie, sondern nur, weil Jesus so uns entgegengekommen ist. Ich muss manchmal zurückdenken. Ich habe in meinen jungen Jahren kostbare Evangelisation erlebt. Wertvolle Evangelisten. Und wenn man mich fragen würde, so ein paar Zitate aus diesen Ansprachen, ich wüsste fast kein einziges Zitat mehr. Aber ich weiß, dass manchmal ich wie ergriffen war, reingegangen bin. Jetzt will ich. Aber es fehlte oft der Gesprächspartner, denn manchmal ist so, wunderbare Eltern, man hat oft Scheu in den Nahebeziehungen, ja, aber zu fragen, wie ist es? Eltern wären bereit, aber der Junge ist nicht immer so offen, gerade da, wo man sich so nah ist. Und ich denke dran, ganz entscheidend war für mich, wie bei einer Evangelisation von Johannes Busch, er hat dann, ich habe es glaube auch irgendwo im Buch erwähnt, ich auch war ich wieder ergriffen, er am Ende in der dunklen Winternacht, als die zahlreichen Zuhörer schon außen vor dem Kirchenraum waren, kam der still auf mich zu und sprach mich auf einen Punkt an, wie geht es mir, wie empfinde ich in der Frage, und sprach etwas an, was ich mal dem Onkel ein Jahr zuvor zwischen Tür und Angel gesagt hatte, etwas, was mir im Glauben ein bisschen ein Problem macht. Der Mann vergaß die 1000 und das hat mich angezogen. Das hätte nicht Johannes Busch sein müssen, das hätten Sie sein können für den jungen Menschen. Verstehen Sie? Einer, der auf den anderen zugeht. Es konnte der Sonntagsschullehrer Herr Kimpbell sein. Mit Herzklopfen auf den anderen zugehen. Ob man da nicht von Jesus lernen? Ich will noch mit Ihnen beten. Herr Jesus, ich will dir einfach danken, dass du uns die Last abnimmst. Wir müssen keinen zu dir hinbaggern. Du musst ziehen. Mein Bemühen ist zu mangelhaft. Alle Rhetorik, alle Argumente reichen nicht aus, auch selbst der Versuch der Einfühlsamkeit. Aber du willst, dass wir es in deinem Namen wagen. Und du willst, dass wir immer neue Versuche machen. Und wenn es ein bisschen schief geht, dann vergibst du uns und du machst uns Mut, es auch vor dem anderen erkennen zu lassen, dass ich das vielleicht ein bisschen ungeschickt gemacht habe. Aber lass uns in Bewegung bleiben, lieber Herr. Und wir danken dir, dass du in dieser unserer Zeit noch einmal Millionen von Menschen so wachgerüttelt hast. Menschen, die sich so kalt zeigen, so überdrüssig, dass du ihnen diese Sehnsucht ins Herz gegeben hast. Wir wollen damit rechnen, dass du es tust. Danke, Herr Jesus. Amen.